Samstagsuni im Sommersemester 2012. Zum Thema Sicherheit. Dritter Vortrag. Professor Dr. Gerhard Schneider. Hacken für Anfänger. Wie werde ich zum Zielobjekt im Internet?
Das Thema Hacken betrifft uns ja alle. Alle, die irgendwie etwas mit dem Internet zu tun haben. Auch die, die nichts damit zu tun haben, sind mindestens genauso gefährdet, denn sie merken gar nicht, wie sie gefährdet sind. Das sind natürlich Aussagen, die ich jetzt erstmal erläutern muss. Dazu bietet es sich an, die Welt zu befragen. Was ist eigentlich ein Hacker? Wikipedia, natürlich, da schaut man als erstes rein. Auch wenn es verboten ist von manchen, steht doch viel Vernünftiges drin. Man muss nur wissen, ob man es glaubt oder nicht, beziehungsweise wie bei jeder Literatur, Gegenchecks überprüfen mit anderen. Wer dem Brockhaus glaubt, ist genauso aufgeschmissen, wie wenn man Wikipedia glaubt. Man braucht immer mehrere Quellen. Aber hier nehmen wir das. Sie können es lesen oder auch nicht. Ich habe es danach jedenfalls nicht verstanden. Es sind einfach phänomenologische Beschreibungen, was Hacker so alles machen und wie sie vernetzt sind. Das ist eigentlich nicht das, worauf ich hinaus will. Deshalb versuchen wir einen neuen Ansatz, auch wenn mir die Badische Zeitung die Pointe ein bisschen vermasselt hat. Aber sie fanden es so gut. Nehmen wir einfach ein fiktives Szenario, ganz fiktiv. Es ist nicht real, aber es könnte real sein. Sie finden einen Cola-Automaten, Flasche kostet 1,70. Man stellt fest, wenn man 2 Euro einwirft und versehentlich 2 Tasten gleichzeitig drückt, Cola und Fanta, man will eigentlich Cola, man greift daneben, dann fällt eine Flasche Lift raus und noch 3 Euro Wechselgeld. Nicht ganz auszuschließen. Wie reagieren Sie? Und da gehen Sie mal in sich. Die erste Variante könnte natürlich sein, das ist vielleicht der amerikanische Ansatz, Sie verklagen die Lieferfirma von dem Automaten. Sie wollten Cola und Sie kriegen Lift, da müssen die gerade stehen. Die zweite, Sie holen Ihr Handy raus, da steht eine Telefonnummer, Sie rufen die Firma an und sagen, wo soll ich die 2,70, die ich zu viel gekriegt habe, hinüberweisen? Wer macht's? Die dritte Variante könnte sein, Sie stecken sich die 3 Euro ein, gucken links und rechts und nichts wie weg. Und die vierte ist, von den 3 schmeiße ich 2 rein, vielleicht klappt es nochmal. Ich merke, Sie gucken in sich und sagen, okay, das ist es. Wie war das mit, ich bin edel? Nein, wir hacken. Wir haben es ausprobiert und wir haben einen Vorteil erzielt und Sie sehen die intrinsische Motivation, da ist was zu machen. Tut ja keinem weh, ist ja nur der Automat. Die Frage eher dann, wenn ich Richtung IT gehe, ist, wie komme ich eigentlich auf so eine Schwachstelle? Und ich betone es nochmal, sie ist fiktiv, Sie brauchen es nicht ausprobieren. Ich wäre ehrlich gesagt irritiert, wenn es an einem funktionieren würde. Ausschließen kann ich es nicht. Typischerweise herumprobieren. Man ist gelangweilt, dann merkt man es. Andere Methode ist aber auch das gezielte Probieren, weil Sie irgendwo mal Ingenieurwissenschaften oder Bautechnik oder sowas gelernt haben und denken, da gibt es immer so Fehler, da fallen Sie alle drauf rein, mal schauen, ob der Entwickler dieses Automaten auch auf diesen Fehler reingefallen ist, Stange zu kurz gebaut oder so, siehe da, funktioniert. Also Angriff mit Grundahnung. Oder man ist irgendwo in der Kneipe, hört da zu, entweder direkt oder indirekt. Auf jeden Fall, die Information kommt ans Laufen und plötzlich formiert sich eine Gruppe, die merkt, da können wir doch was machen. Richtig Spaß macht uns die Sache allerdings erst, wenn die Geräte miteinander vernetzt sind. Das sind sie. Heutige Cola-Automaten telefonieren nach Hause, wenn sie leer sind. Am besten schon 5 Flaschen vorher, damit die Kunden zufrieden sind. Ist ja blöd, wenn man von so einem leeren Automaten steht. Wenn sie miteinander vernetzt sind, könnte es natürlich sein, wenn ich an diesem Automaten die beiden Tasten drücke, dass an dem hier zwar nur Lift rausfällt, aber hier die 3 Euro. Dann braucht man einen Partner. Das hat einen riesen Vorteil, wenn nämlich hier vielleicht doch das Auge des Gesetzes auftaucht. Man hat ja gar nichts gemacht. Und an der Stelle, ich habe da nur was aus dem Wechselgeld rausgenommen. Das heißt, durch Verteilung des Ganzen erhöht man die eigene Sicherheit und die Beute. Und wer ist angesichts dieses Szenarios wirklich frei von der Versuchung, Die Älteren mögen sich an ihre Jugend zurückerinnern, wo man mit 1-Schilling-Münzen aus England den Zigarettenautomaten füttern konnte. Sie werden es bestreiten, aber es ging trotzdem. Das war ein Faktor 5, den man eingespart hat, also kostet ein Fünftel. Und jedes Jahr bei der Steuererklärung, wenn man das Gesetz austestet und schaut, was kriegt man denn unter, ist eigentlich auch nichts anderes als irgendeine Form des intelligenten Hackens. Manchmal wird man erwischt bei der Steuererklärung, dann wird es rausgestrichen. Die ganz Klugen, die stehen dann irgendwann vorm Kadi. Klären wir also mal das Thema, wie ich zum Zielobjekt werde. Da ist natürlich die Aussage ganz klar und provokativ. Es ist Sommer, ich mache es mir auch mal etwas kühler. Dass ohne Internet eigentlich nichts passieren würde. Wir hätten ja keinen Zugriff auf die Rechner. Und das sollte jetzt auch schon etwas irritieren. Was heißt eigentlich Zugriff auf den Rechner, wenn ich am Internet bin? Wieso kann da jemand auf meinen Rechner? Also ist der Punkt gekommen, wo man vielleicht das Thema Internet nochmal von Anfang an diskutieren sollte, mit der Frage, was ist das eigentlich? Ist zwar provokativ bei den Jüngeren, aber auch da stelle ich immer wieder kleinere Wissensdefizite fest, die das Problem nicht beheben. Wir wissen doch, was es ist. Wir lesen die Badische Zeitung, da steht drin, dass man im Internet einkaufen kann. Oder man hört dann im Heute-Journal, wir können Fotos ins Internet stellen. Es schüttelt einen. Oder man kann mit Leuten im Internet kommunizieren. Stellen Sie sich vor, jemand sagt zu Ihnen, ich habe mit Leuten im Telefonnetz gesprochen. Im Internet geht's. Dadurch, dass diese Aussagen hier herumgeistern, kriegt man gar nicht die richtige Vorstellung. Und möglicherweise mit der falschen Vorstellung geht auch so manches schief. Schauen wir es uns nochmal an. Was ist es eigentlich? Es ist was ganz Simples. Übermittlung von binären Daten, Nullen und Einsen, mehr kann es nicht, von A nach B. Relativ clever allerdings gemacht, auf der einen Seite empfangen, auf der anderen weitergeleitet und so weiter. Wir haben es nochmal mit dem Bildchen versucht. Die Nachricht wandert also zwischen den verschiedenen Geräten bis hin zum Zielrechner. Der Zielrechner schaut sich das an und schickt vielleicht eine Antwort retour. Der Witz dieser Art und Weise der Kommunikation, das war eigentlich, weshalb es so gut losging, Sie können wirklich die unterschiedlichsten Dinge, die es so gibt in der Physik, können Sie nutzen. Sie können ein Kupferkabel nehmen, ein Glasfaserkabel, dann geht es vielleicht etwas besser, bis hin zum Handy. Alles ist in der Lage, irgendwie Nullen und Einsen zu schicken und alles, was Nullen und Einsen schicken kann, kann man mit etwas Trick, die Dinger heißen Router, dazu überzeugen, Internet zu machen. Das steckt dahinter. Mehr ist es nicht. Das heißt, um es nochmal zu formulieren, von einem Nutzerrechner, typischerweise Ihrem eigenen, da läuft ein Programm, eines von vielen, die meisten kennen Sie gar nicht, die da laufen, aber eins, das läuft, üblicherweise ist der Browser, entweder der Internet Explorer oder der Firefox oder. Da geben Sie etwas ein. Und dieser Browser schickt daraufhin ein Kommando über das Netz an einen Server. Der Server sagt Danke. Was soll ich jetzt machen? Versucht das Kommando zu verstehen und entsprechend Daten zurückzuschicken. Die Daten, die zurückkommen auf Ihren Rechner, müssen zusammengebaut werden und irgendwann erscheint etwas. Da ist nichts im Netz. Das heißt, die Aussage ist ganz klar, wenn wir sowas tun, wir bekommen Nullen und Einsen retour, die wir auf dem Rechner erst zusammenbauen. Und wenn Sie eben eingeben www.unifreiburg.de, dann kommt die gestrige Homepage. Schauen Sie sich mal das hier an. Brauchen wir gleich wieder. Glückwunsch an die Kollegen. Bisschen Werbung für die Kollegen der Physik, die auch nochmal einen 8-stelligen Betrag wieder reingeholt haben. Aber wir brauchen es aus anderen Gründen gleich noch. Dieses Ping-Pong-Spiel, Rechner zu Server, das ist eigentlich das Entscheidende. Es ist ein Wechselspiel. Wir finden nichts im Netz. Es liegt immer auf irgendeinem Server und von einem Server wird es geholt. Wir arbeiten immer mit einem Server. Sie stellen also kein Foto ins Netz, nein, Sie legen es auf irgendeinem Rechner ab. Von dort können es die anderen wieder finden und abrufen. Das ist Internet, nicht irgendwie obskur. Und wenn man dieses Ping-Pong-Spiel verstanden hat, sieht man sofort, der eigene Rechner ist ja Teil dieses Ping-Pong-Spiels. Er ist auch mit am Netz. Er kann senden und er kann empfangen. Von wem empfängt er und was heißt das? Das sind die spannenden Fragen. Nur noch mal reingucken, wie so eine Seite ausschaut. Die sieht ganz anders aus, als Sie es vielleicht erwartet haben. Ich habe einfach mal reingeblendet in den Quellcode, der übermittelt wird. Hier, da können Sie was wiedererkennen, deshalb habe ich es gerade gezeigt. So, und Ihr Browser ist nun das Programm, das diesen Salat hier in das optisch Ansprechende verwandelt. Weil die Kommandos drinstehen wie Fettdruck benutzen, Absatz und so weiter. Das entsteht erst auf Ihrem Gerät. Gesendet wird was ganz anderes. Wenn Sie unsere Seite für kompliziert halten, dann schauen Sie sich mal an, was der Spiegel mit Ihnen treibt. Die Spiegelseite aufrufen und dann suchen Sie mal in Ihrem Browser diesen Einstellung Quellcode anzeigen. Nicht erschrecken, es funktioniert, passiert nichts. Sie sehen dann, was der Spiegel treibt, dann muss man es nur noch lesen können. Und dann sehen Sie, der schickt Ihnen keine Seite. Der schickt Ihnen Steuerkommandos, damit Sie von 15 bis 30 Servern, je nachdem, die Daten zusammensuchen, bis hin zu Werbeservern, Facebook-Servern und so weiter und so fort. Das heißt, durch einfach spiegel.de schreien Sie in die ganze Welt hinaus, hallo, hier bin ich, ich hätte gerne Informationen. Nicht nur von dem einen. Einfach mal in den Quellcode gucken. Sie sind vermutlich völlig verwirrt, macht nichts, nehmen Sie irgendjemand anders und schauen Sie einfach mal, was da so drin steht. So. Damit kommen wir zum Thema, wie entsteht die Beute der Hacker. Machen wir uns nichts vor, das Internet ist über uns gekommen, also zumindest über die Bevölkerung, so schnell, wie man gar nicht gucken konnte. 1989 war die erste Leitung nach USA von Karlsruhe, kurz darauf von Dortmund. 89, Wiedervereinigung. Das war gestern. Die zwei Sachen haben ausnahmsweise nichts miteinander zu tun. Das war gestern. Im Internet ist es Steinzeit. Derselbe Zeitraum. Und das ist das Problem. Derselbe Mensch, der einerseits ein langsames Zeitempfinden bei Wiedervereinigung, die Folgen sind noch immer nicht verdaut, derselbe Mensch wird dann plötzlich mit dieser raketenhaften Entwicklung konfrontiert, die dann noch beschleunigt wurde, so ab 97, als .com, die Älteren werden sich noch erinnern, kam, es gibt Geschäfte im Internet. Wir haben gerade verstanden, der Ausdruck ist falsch. Es gibt Geschäfte zu machen, Geld. Geld macht blind. Also alle rannten los, ich brauche einen Internetanschluss. Was ist das? Keine Ahnung, aber ich kann Geld verdienen. Und damit ist das eigentliche Phänomen des Internets, nämlich die Vernetzung, den meisten bis heute nicht vertraut. Was heißt Vernetzung? Medizinisch kennen wir es schon ein bisschen. Die Menschen, die sich kennen, die sich die Hände schütteln, also miteinander vernetzt sind, stecken sich auch an. Mit einer relativ langsamen Geschwindigkeit, es sei denn, Sie steigen ins Flugzeug, dann verbreiten Sie es etwas schneller. Wenn Sie so die Wellen der Pestepidemie sehen, das war ja relativ langsam, man sah es kommen, Geschichte Oberammergau. Naja. Außerdem der Erfahrungshintergrund, die alten Medien, Zeitung, Rundfunk, Fernsehen, sind ja Einbahnstraßen. Sie werden informiert. Sie können sich vom Fernseher aufregen, wie Sie wollen, es nützt nichts, der hört nicht zu. Telefon war schon ein bisschen besser, 1:1, aber immer nur 1:1 und außerdem war es teuer in dieser Zeit. Wir haben vergessen, wie teuer Telefon mal war. Das heißt, also fasse dich kurz, ne? Stellen Sie sich vor, also ein Einkaufszentrum sagt, schnell weg, Sie wollen ja einkaufen. Also da hat sich die Welt geändert, aber hat sich unser Reflex geändert. Damit aber die Kundschaft, die nach dem Geld, hier hängt das wieder zusammen, nicht davonläuft, braucht man irgendwelche einfachen Erklärungsmodelle. Im Internet kann man einkaufen. Okay, dann habe ich es verstanden. Ich sehe aber nicht, dass mir was völlig Falsches vorgegaukelt wird. Hinzu kommt, dass man die echte Ausbildung scheut. Dann müsste man ja zugeben, dass man es nicht versteht. In der Straßenverkehrsordnung haben wir immerhin festgelegt, man braucht einen Führerschein. Das ist klar, eigentlich möchte ich ja auch. Also 18, ab, Porsche kaufen, losfahren, dann muss ich noch so eine blöde Prüfung machen. Das hat seinen Sinn. Also wieso geht man in den einen Bereich völlig unvorbereitet und in den anderen braucht man eine Ausbildung? Und dann natürlich auch die eigene Zunft. Die Firmen, die die Komplexität unterschlagen, jedes Mal bekommen sie das beste, schnellste und sicherste Windows, das es je gab. Da steht aber nicht drin. Auf der Skala von 0 bis 100 sind wir bei 30. Es wird vorgegaukelt, wir sind schon immer bei 100 und es wird nur noch 100er. die Werbebranche und die eigene Zunft hilft da auch mit, denn es geht ja schon wieder ums Geld. Sie sollen ja die nächste Version auch kaufen und dafür Geld ausgeben, also muss ich Ihnen was versprechen. Wenn man derart unvorbereitet ist, dann bekommt man eine E-Mail dieser Art. Die ist original. Habe ich selber gekriegt am 31.07.2006. Ich habe sie mir aufgehoben. Tja, da wird Geld versprochen. Schon haut es alle Sicherungen im Hirn raus und man überweist. Wo war eigentlich die Skepsis? Da ist also, ich meine, wenn man, also das kann doch nicht sein. Übrigens, also nicht, dass Sie glauben, es wird obszen. Die nächsten Liebehäuser sind nicht das, was Sie assoziieren, sondern sind wirklich Fürsorgeheime. Die automatische Übersetzung lässt grüßen. Irgendwie müssen wir da an den Algorithmen noch arbeiten. Antworten Sie mir, schicken Sie mir Ihr Geld und dann gibt es 20% von 45 Millionen. Okay, das sind 9 Millionen. Stadtkämmerer sind auf sowas reingefallen. Sie dachten, sie könnten ihre Stadt. Das ist kein Witz. Wo ist die Sicherung, wenn man sowas bekommt? Weil man unvorbereitet ist. Das muss ja was Neues sein. Fragen tut man keinen. Ne? Genauso unvorbereitet marschiert man dann Richtung Online-Banking. Es gibt eine E-Mail, folgender Inhalt. Ne? Ich heiße Postbank. Wo ist die Sicherung, die sagt, das könnte ja jeder sagen. Bitte nennen Sie mir Ihre TAN. Es geht etwas besser. Also so plump nicht, aber zur Verdeutlichung. Schon gibt man es aus und wundert sich, warum am nächsten Tag auf dem Konto Geld fehlt. Aber dann war man ja unschuldig. Ich habe das ja nicht verstanden. Hinterher nimmt man vorher nicht. Sicherheit wäre einfach zu kriegen. Sie kennen die TAN-Generatoren, die kosten manchmal 10 Euro. Für Sicherheit zahlen, das macht man doch nicht. Sicherheit muss umsonst sein. Mit all diesen Reflexen ausgestattet, ist es klar, dass es schiefgehen muss. Und dann kommen noch andere Dinge hinzu, dass wir natürlich in der Schule, in unserer Kulturausbildung überhaupt wissen, da gab es mal den griechischen Helden. Deshalb haben wir sie in Euro mit reingelassen, aber weil der Held damals so war. Aber schon damals, also eigentlich Listen, Tricks und übers Knie legen, also austricksen. Wir bewundern das trojanische Pferd. Die Trojaner haben es weniger bewundert hinterher. Das war nämlich eine ziemlich blutige Geschichte. Zumindest wenn man den Aufzeichnungen glauben darf. Dumm ist nur, wenn ein anderer Odysseus spielt und mir eine Mail schickt, in dem drin steht, installieren Sie bitte das beigefügte Programm, dann schenke ich Ihnen 1.000 Euro. Schon wieder haut es die Sicherungen raus. 1.000 Euro, dafür mache ich das doch glatt. Das Programm, aber was tut es denn? Es läuft, wenn installiert, mit meinen Rechten. Das heißt, der Fremde kann alles tun, was ich auch kann. Wieso hat das keiner gemerkt? Auch hier passieren unheimlich viele Dinge, weil man dank Geld jegliche Vorsicht abschaltet. Dabei hat man irgendwann mal schon als Kind gelernt, Geld verschenkt man nicht. Das heißt, wir wären beim ersten Zwischenschritt Selbstverteidigung. Schritt 1 ist, ich sage es deutlich, Erkennen des eigenen Unwissens, etwas Bescheidenheit und damit Skepsis. Wenn mir einer so etwas schreibt, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Im täglichen Leben geht es ja ähnlich. Da draußen ist ein Stand, Sie müssen nur unterschreiben, Sie kriegen 2 Wochen die Zeitung umsonst und nach 2 Wochen merken Sie, Moment, da war ein 2-Jahres-Abo mit verknüpft. Erst lesen, dann unterschreiben. Okay, da geht's. Hier? Erst denken, dann handeln. Dummerweise, mehr kann ich Ihnen nicht sagen, Patentrezepte gibt es nicht, denn Odysseus ist bekanntlich erfindungsreich. Es ist ein Wettrüsten der Reflexe. Aber in anderen Bereichen haben wir auch eine Lösung gefunden, im Straßenverkehr. Wir wissen, wir haben über 4.000 Verkehrstote im Jahr, trotzdem fahren wir alle Auto. Wir kennen das Restrisiko, wir glauben es einschätzen zu können, und meistens haben wir recht. Internetenthaltung funktioniert auch nicht. Da ist mittlerweile so viel los, dass Sie ohne Internet eigentlich nichts mehr mitkriegen. Der eine zahlt halt 200 Euro für seinen Fluchsitz und der andere hat online geboten und macht es für 25. Irgendwann merkt man, naja, Enthaltung kostet Geld. Ich will doch rein. Damit sind wir wieder am Anfang. wenn man dabei ist, das zu nutzen, bitte mit Skepsis. Nicht mit Ablehnung, sondern nur mit der gebotenen Skepsis, dem gesunden Menschenverstand. Und wenn es mal passiert ist, dann muss man halt das Restrisiko akzeptieren und sagen, verdammt nochmal, Odysseus war aber wieder clever. Man ist zwar 25 Euro los, aber okay, wenn es nur die Sache sind. Nehmen wir aber die Fortführung des Ganzen der Geschichte, zweiter Teil. Wenn wir kommunizieren, Kommunikation ist zwei Wege, dann muss der Empfänger auch wissen, wo es herkommt, sonst kann er nichts zurückschicken. Also kennt der Empfänger der Nachricht mich, den Absender. Da sind wir beim Thema IP-Adressen und so weiter. Was macht der Empfänger mit diesem Wissen? Speichern oder wegwerfen? Wegwerfen ist gut, speichern ist besser, denn wenn wir speichern, können wir beim nächsten Besuch, Blödsinn, beim nächsten Datenabruf, also beim nächsten Besuch die Leute ja gleich begrüßen. Guten Tag, das letzte Mal haben Sie das und das gekauft, vielleicht brauchen Sie jetzt Ersatzteile. Das sind die berühmten Recommender-Systeme. Wer bei Amazon schon mal war, wundert sich immer. Also Sie haben das letzte Mal eine Kaffeemaschine gekauft, hier ist der Kaffee dafür. Er müsste eigentlich leer sein. Warum? Tja, die haben sich das gemerkt. Und es funktioniert. Ach ja, stimmt, Kaffee wollte ich auch noch kaufen. Gleich noch mitbestellt. Der war das letzte Mal schlecht, macht nichts, Hauptsache er ist da. Weil der Weg zum Geschäft, Sie merken, Sie werden plötzlich hineingezogen durch das System und sehen gar nicht, dass es eigentlich umgekehrt geht. Was haben Sie denn schon alles gekauft? Was weiß denn der andere schon über mich? Man verkleidet es als Service, es wird bequem, immer bessere Angebote und so lernt der Anbieter teilweise meine Gewohnheiten, meine Vorlieben kennen, er kennt meine Kaffeesorten, er kennt meine Büchervorlieben, guten Tag, Sie lieben blutrünstige Krimis, es gibt zwei neue, wollen Sie die nicht kaufen? Spannend wird es, wenn die das dann abgleichen mit anderen. Ey, ich weiß was über den, was weißt du über den? Zusammen wissen wir mehr. Ach, wir haben doch das deutsche Datenschutzrecht. Das geht doch nicht. Das endet an den Landesgrenzen. Internet ist international. Datenschutzrecht ist national. Dann gleichen wir sie halt in Barbados ab. Macht ja nichts. Das heißt, hier merken wir zum ersten Mal einen ganz anderen Kulturbruch. Unsere Jurisprudenz, die gewohnt ist, national zu denken und zu arbeiten, steht plötzlich hilflos da. Und die nette Sache, die Badische Zeitung spielt einem wirklich in die Hände. Am Mittwoch war dieser Bericht drin. Wenn Sie Apple haben, wissen wir, dass Sie üblicherweise teure Hotelzimmer buchen, also kriegen Sie die zuerst. So viel zu dem Thema, es ist doch egal, was die Leute über mich wissen. Jetzt zahlen Sie mehr. Gut, es geht nur in die Geldbörse. Sie kriegen auch Werte dafür, es ist nicht überteuert, Sie kriegen nur die besseren Zimmer zuerst angeboten. Windows-Nutzer scheinen knauserig zu sein, die wollen immer in die schlechten Zimmer, Hauptsache billig. Und Apple-Nutzer gehen eine Kategorie höher. Erfahrung, Sie sehen, aha, es ändert sich das Angebot. Und die Krönung ist dann, was sollen die eigentlich arbeiten, diese Anbieter? Lassen wir doch die Nutzer es freiwillig eingeben. Facebook. Wir sitzen, wie viele Leute, stundenlang davor, um unsere Daten denen umsonst zur Verfügung zu stellen. Klar, es ist spannend, Sie erfahren dann plötzlich, dass die eigene Schwester einen neuen Partner hat und so weiter. Ne? Also gut, dass man in Facebook ist, da kriegt man wenigstens mit, was die Verwandtschaft treibt. Facebook aber auch. Und Facebook könnte an Amazon sagen, du, die hat einen neuen Partner, schick dir mal Bücher über Heiratsurkunden und Ähnliches. Oder erstmal die Scheidungsbücher oder was auch immer. Tja, noch ist es lustig. Sie haben ja nichts zu verbergen. Spielen wir es nochmal durch. Man kauft einen Reiseführer Griechenland. Wir wollen ja etwas die Konjunktur dort ankurbeln. Gleichzeitig taucht auf dem Konto eine Abbuchung eines Reisebüros aus. Was schließt man daraus? Und wenn Sie dann noch in die Videoüberwachung am Bahnhof laufen, naja, dann sind Sie sicher die nächsten zwei Wochen weg. Schlimm? Ja klar, die Bude steht leer. Dann können wir sie ausräumen. Das heißt, wenn diese drei Informationen zusammenlaufen, wird es spannend. Und dann stellen Sie hinterher fest, vielleicht hätten Sie es doch nicht so laut rausposaunen sollen, dass Sie in Urlaub fahren. Sie haben es aber keinem erzählt. Man muss nur eins und eins zusammenzählen. Die Lehre, die wir daraus ziehen, ist, die Kombination unauffälliger Informationen ist wertvoll, möglicherweise. Das ist aber keine neue Erkenntnis. Das weiß die militärische Aufklärung seit 4000 Jahren. Und vorgestern stand was in der Badischen, da habe ich gedacht, die sehen nicht recht. Soldaten müssen jetzt ihren Erstwohnsitz in der Kaserne anmelden, nicht da, wo sie sind. Boah, vor 25 Jahren, die Russen hätten was gegeben für die Daten im Einwohnermeldeamt. Da stand drin, wo die Armee zu Hause ist. Das sind wertvolle Infos. Da frage ich mich auch, ich meine nicht, dass man jetzt über irgendwas Schlimmes nachdenkt, aber wer hat denn da wieder sein Hirn ausgeschaltet? Also militärische Geheimnisse offen darzulegen. Ne? Am besten schreibt man noch in Facebook, welche Einheit gerade wo ist. Es geht aber noch weiter, die Quittung fürs Besserwissen, wenn man mal wieder nicht auf die Techniker hört. Da ist ein Umlaut drin. Wieso gibt es die nicht? Das ist live nachgespielt. Der Techniker sagt, nö, die gibt es deshalb nicht, weil wir uns mal auf ASCII-Code, das ist das amerikanische Alphabet, da gibt es keine Umlaute, geeinigt haben. IT kommt ja aus USA. Naja, ich will es aber trotzdem. Ich will, das ist so, was vom Management immer kommt, Sie kennen es vielleicht auch. Ich will und ich habe Geld und ich will. Dann weisen Sie nochmal auf, wird ignoriert, ich will, ist mir egal, immer diese Technikbremse. Sie haben es vielleicht gelesen vor ein paar Jahren, da waren so Stichwörter wie ICANN. Ja. Muss man nicht wissen, aber das ist nur als Hintergrundinformation. Die große Meldung in den Tagesthemen und so, endlich gehen Umlaute. Technisch ist das nicht so schwer, man kann ja Ö als OE, ist, okay, dann geht der Weg zurück nicht. OE ist dann OE oder Ö. Ein bisschen besser muss man es machen, aber man kann den Umlaut ja irgendwie anders darstellen. Um zu sehen, wie das schief ging, gucken wir uns mal die Homepage der Deutschen Bank an. Das ist die Homepage der Deutschen Bank. Oder ist es die Homepage der Deutschen Bank? Was hat er denn jetzt? Ich helfe Ihnen nochmal. Ist das A ein A? Immer noch Rätselraten? Nee, ist kein A, ist ein kyrillisches. Und aus IT, sehen Sie nicht, ich auch nicht, keine Chance. Aus IT-Sicht ist das Kyrillische eine andere Zeichenfolge, also was ganz anderes. Das, was hier steht, ist mit dem kyrillischen A etwas ganz anderes. Wenn Sie in Quellcode reingeschaut hätten, würden Sie sehen, dass das drin steht. Wer macht das schon? Ich auch nicht. Das hier ist ein kyrillisches A für Computer. Man sagt ihm einfach, okay, Ampersand ist, geh mal gucken in die Tabelle, das ist das Symbol 1072, Semikolon ist Ende des Befehls. Okay, auf 1072 steht das kyrillische A. Dass das so aussieht wie unseres, ist jetzt dumm. Trotzdem, wenn ich Ihnen eine Mail schicke, klicken Sie mal auf Ihr Konto bei der Deutschen Bank. Wer schaut auf den Quellcode der Mail, ob das ein echtes A ist oder ein kyrillisches? Ob Sie auf dem wirklich Deutschen Bank-Server landen oder auf dem, den ich betreibe? Wo Sie mir dankenswerterweise PIN und TAN verraten. Ne? Es war ausgiebig gewarnt, das Management wusste es besser, die haben es durchgesetzt. Jetzt haben wir ein größeres Problem, wir sind noch angreifbarer. Odysseus hat neue Waffen erhalten. Das nächste Argument, was allzu oft kommt, ist, für mich interessiert sich doch niemand. Nö, stimmt. Aber für Ihren Rechner, Ihre Daten und Ihr Geld. Das ist das Spannende. Bei Geld können Sie jetzt noch sagen, dann ist halt weg, dumm gelaufen. Daten ist schon spannender. Wenn ich oder jemand anders, also ich mache es nicht, aber jemand anders, mit Ihren Daten ein paar Kinderpornos kaufe, das fliegt auf. Wir wissen Geburtstag, wir wissen Wohnort, Kontonummer, Kreditkartennummer und so weiter und so fort. Jetzt beweisen Sie mal, dass Sie es nicht waren. Aus der Nummer kommt man nicht so leicht raus. Das heißt, die eigenen Daten sind in falschen Händen durchaus unangenehm. Und wie sieht es mit dem Rechner aus? Da wollen wir eigentlich hin beim Hacken. Wenn mir jemand ein Programm auf meinem Rechner installiert und der Rechner dann das tut, was der andere will, bin ich verdächtig. Denn es war ja mein Rechner. Das ist ähnlich so, wie wenn Sie sagen, ach, mein Auto ist alt, schon 20 Jahre, das brauche ich nicht mehr abschließen. Dann überfällt jemand mit Hilfe des Autos eine Bank und dann kriegen Sie erstmal den Besuch. Wo waren Sie denn gestern, als der Banküberfall mit Ihrem Auto war? Und sagen, ach, ich schließe das nicht ab. Die Diskussion kann man sich vorstellen, ist hier nicht anders. Wechseln wir mal die Szene zur Gegenseite, zum Hacken. Früher war der Hacker eine edle Figur, ein edler Ritter. Er hat seine Visitenkarte hinterlassen, meistens Männlein, und hat vielleicht sogar das Sicherheitsloch geschlossen und sagt, ich war da, aha, viel Spaß. Heute ist es anders. Es ist in der Tat schwer nachzuweisen, aber es verdichten sich die Zeichen, dass die Mafia-ähnliche Gemeinschaften bilden mit Arbeitsteilung. Die einen spionieren die Daten aus, die anderen brechen ein, die dritten geben das Kommando, die vierten kassieren für das, was man mit den Kommandos angerichtet hat. Und das Ganze findet natürlich statt, weil wir ein internationales Netz haben aus irgendeiner sicheren Heimat, was auch immer sicher, aber auf jeden Fall juristisches Ausland. Der Einbruch in fremde Rechner ist Spaßfaktor 1, wie beim Cola-Automaten vorhin. Ne? Der Diebstahl von Daten, von digitalen Unterlagen, Konstruktionsplänen und so weiter, Thema Wirtschaftsspionage. Jetzt sehen Sie plötzlich, das sind nicht nur 7, 8, sondern das sind teilweise 9-stellige Beträge, die da bewegt werden. Wirtschaftsspionage ist richtig Geld und da fällt was ab für einen Hacker. Fernsteuerung, Stuxnet. Wozu nutzt man einen gekaperten Rechner? Primär für Attacken auf andere. Und wenn Sie mal 1000 gekaperte Rechner besitzen, mit 1000 Rechnern haben Sie eine Schlagkraft entwickelt. Das ist keine Fiktion, das ist passiert. Ein Online-Büro, Wettbüro wurde angegriffen. Das war mit diesem Ansturm von Pseudo-Anfragen, brachen die Server zusammen, das Geschäft war kaputt. Als sie sich wieder erholt hatten, war die Wette vorbei. Das Geschäft konnte nie wieder gemacht werden. Ich meine, wenn der große Preis von Monaco gelaufen ist in dem Jahr, dann ist er gelaufen. Und wenn die Mannschaft in der EM rausgeflogen ist, ist er rausgeflogen. Da können Sie heute nicht darauf wetten, ob Sie morgen vielleicht doch ins Finale kommen. Das ist weg. Und für ein Wettbüro ist das ein entsprechender Schaden. Wir können sogar weitergehen. Wir brauchen den Angriff gar nicht zu fahren, sondern sagen, sollen wir es wieder machen oder zahlst du freiwillig? Na, man hat gelernt, Zahlen, Schutzgelderpressung, problemlos. Bis hin zur Behinderung politischer Gegner, indem wir deren Webseiten niedermachen vor der Wahl, auch schon passiert. Oder man missbraucht ihren Privatrechner, der gekapert wurde als toten Briefkasten, dann spielen sie auch mit in dem Geschäft. Grundsätzlich gilt, wenn der Feind im Inneren ist, hat man verloren. Jetzt wollen Sie noch wissen, wie man in einen Rechner einbricht. Mit dem Geistfuß geht das sicherlich nicht. Naja, wir wissen ja, wir sind am Internet. Unser Rechner reagiert ja auf gewisse Daten. Und wenn die Daten unaufgefordert kommen, reagiert er vielleicht leider auch. Manchmal ist eben ein Designfehler vorliegen, wie beim fiktiven Cola-Automaten. Das können Designfehler sein. Es können ganz einfache Programmierfehler sein. Falsch dividiert. Programme sind von Menschen. Oder, das ist leider auch so, schlichtweg eine unterschätzte Komplexität beim Hersteller. Das ist einfach zu kompliziert, Sie haben einen falschen Ansatz gewählt und deshalb klappt es nicht. Wie findet man es? Genau wie vorhin beim Automaten. Erfahrung. Ich weiß ja, der sogenannte Buffer-Overflow, wir bringen es unseren Studenten jahrelang bei, wir fallen selber noch drauf rauf, warum soll das hier nicht auch passieren? Das ist ein typischer menschlicher Fehler beim Programmieren. Und was macht dann der Hersteller? Schläft er, sagt er, das ist nicht so, oder schickt er schleunigst ein Update? Hier bei diesen Designfehlern sollten Sie die nächste Vorlesung sich nicht entgehen lassen. Wir haben Forschung auch zum Thema sichere Systeme, technisch sicher. Aber sicher ist in dem Bereich immer etwas Relatives, aber schon mal Werbung für den Kollegen. Die Selbstverteidigung hier fällt schon schwerer. Skeptisch hilft nur noch bedingt. Es schützt das Social Engineering, der Enkeltrick. Aber das hatten wir vorhin schon. James Bond kann es immer noch. Das Dumme ist nur, je mehr die Gegenseite weiß, dank der Daten, desto einfacher ist es. Wenn der Enkel anruft und seinen Geburtstag kennt und den von der Tante und von Oma und so, irgendwann sagt man, vielleicht ist es doch. Das heißt, je mehr Daten die Bösen wissen über einen, desto überzeugbar ist man vielleicht doch. Gut, das nur als Warnung. Dagegen machen kann man nichts. Updates installieren ist die Normalempfehlung. Es gibt ja Leute, die sagen, ich fahre noch immer mit meinem Windows 95, da kann mir nichts passieren. Naja, Das steht an jedem schwarzen Brett, wie man da reinkommt, vor allem wenn gewisse Updates fehlen. Das ist dann Übungsmaterial für Anfänger, deshalb ist der Einbruch vielleicht nicht so schlimm, weil der Anfänger noch gar nicht weiß, was er noch alles machen kann. Virenscanner, ja, das ist jetzt eine boshafte Nebenbemerkung, eigentlich bräuchte man sie ja nicht, wenn das Betriebssystem vernünftig wäre. Ein gutes Betriebssystem braucht keinen Virenscanner. Das war jetzt böse. Sie sind nötig, zumindest bei den meisten. Die falsche Verteidigung, die man fahren kann, ist eine andere. Ich will das nicht verstehen. Das ist mir alles egal. Aber ich will es nutzen. Ich habe ja nichts zu verbergen. Den Zahn habe ich Ihnen hoffentlich gezogen. Dann sagt man, der Staat soll es richten. Der Staat soll mich beschützen. Alle anderen sollen bitte kontrolliert werden, damit sie mir nichts Böses tun. Und schon sind wir bei unserer Registrierungswut. Gucken wir uns mal ein nettes Beispiel, unser rotes Tuch an, Telefonzellen. Früher kein Problem. Trotz der Kriminalstories, die man mit Telefonzellen machen konnte. Der Bösewicht geht in die Telefonzelle. Man braucht immer 3 Minuten, bis man sie orten kann und nach 2,50 legt er auf. Das Märchen gilt bis heute im digitalen Netz, aber es ist gut für die Spannung. Heute wollen Sie eine tragbare Telefonzelle kaufen. Was ist das? Ein Handy mit einer Prepaid-SIM. Für den Provider genug, der hat sein Geld. Mehr interessiert den Provider eigentlich gar nicht. Aber weil wir ja alles kontrollieren wollen, damit ja nichts Böses passiert, müssen Sie Ihren Personalausweis abgeben beim Kaufen einer Prepaid-SIM. Ohne Sinn und Verstand. Was passiert? Als erstes kopiert der Verkäufer den Ausweis samt der Daten, die draufstehen. Der kennt Sie jetzt. Sieht zwar nicht den Verkäufer, aber er sieht. Als zweites werden die Daten an den Provider gemeldet. Der kennt Sie jetzt auch. Sie können höchstens die Firmenadresse von dem Provider. Sie wissen nicht, wer dort arbeitet. Und damit entstehen ganz automatisch noch mehr Daten. Der Provider kann mein Handy orten, weiß, wo ich bin. Ich weiß aber nicht, dass er es weiß. Was geht es denen überhaupt an, wer ich bin? Ja, er hat es ja erfahren, weil wir von Staats wegen darauf achten müssen, dass denen, die keine Ahnung haben wollen, auch nichts passiert. Ist der Grund eigentlich für das Unternehmen, dass ich am bösen Denken gehindert werde? Oder ist letztlich der Grund, dass der Anbieter mehr über mich weiß? Ich bin also durch diese gut gemeinte Registrierung das Opfer der Wissenden geworden. Kann mich nicht mehr verstecken. Dumm gelaufen. Über das hat keiner nachgedacht mit den Risiken und Nebenwirkungen. Wird auch nicht diskutiert. Das geht gerade so weiter. Wir glauben ja immer noch, dass wir uns in der Masse verstecken können. Gefehlt. Wir haben mal 2009 den ersten dieser Rechner gekauft. Braucht man für die Wissenschaft also keine Sorge, dass wir damit was anfangen. Aber ist trotzdem interessant. 8 CPUs, okay, 4 Cores, also die Informatikstudenten lassen es sich auf der Zunge zergehen, sagen nur 4, heute hat man 12. Interessanter sind eher der Hauptspeicher, 512 GB, war damals etwas teurer, wir haben etwa 40.000 Euro hingelegt, besserer Kleinwagen, für die Wissenschaft war es nötig, läuft immer noch. Sie können es aber auch anders betrachten, 512 GB heißt pro Mensch auf der Welt 80 Byte, eine halbe SMS für jeden Menschen. Wir können die gesamte Menschheit online halten in dem Ding. Es gibt nicht mehr genug Menschen auf der Welt zum Verstecken. Die paar Milliarden hilft nicht. Heute haben sie 1 Terabyte, also heute können wir eine ganze SMS pro Mensch speichern. Das heißt, wir haben alle Menschen online, theoretisch, können dann auf die verschiedenen Daten, die wir schon gesammelt haben, verweisen und uns alles zusammenreimen. Da sind auch die drin, die nirgendwie aufgetaucht sind. Das sind ja die anderen, die hat man auch mit erfasst. Die Amis nennen das ganz schick Total Information Awareness. So schützt man sein Land. Und was in Langley alles zusammenläuft, tja, da kann ich nur noch sagen, wüsste ich gerne. Ich schätze, dass Sie meine Vorstellungen und Fantasien weit übertreffen. Aber eins dürfen Sie mitnehmen, der Traum vom Verstecken ist ausgeträumt. Und damit wir die Verbrecher auch jagen können, müssen wir alle Daten aufheben. Und weil wir die Verbrecher nicht kennen, am besten alle von allen. Thema Vorratsdatenspeicherung. Das Nette an der Vorratsdatenspeicherung ist, dann können wir auch beweisen, dass Ihr Rechner mit beteiligt war an dieser kriminellen Aktion. Und dann liegt es an Ihnen zu zeigen, ob Ihr Rechner gehackt wurde oder ob Sie es waren. Das liegt dann bei Ihnen. Das heißt, die Vorratsdatenspeicherung hat ganz versteckt die Pflicht zur eigenen Fortbildung. Hat man Ihnen das gesagt? Wie war das mit den Risiken und Nebenwirkungen? Wurde das jemals diskutiert? Was sind eigentlich die Nebenwirkungen? Der nächste große Themenblock, Online-Durchsuchung. Jawohl, natürlich müssen wir in den Rechner eines Bösewichts eindringen, um zu schauen, was dieser Bösewicht treibt. Da bin ich gar nicht dagegen. Ich würde sogar gern mal so einen Angriff mitmachen, wenn es sich lohnt. Aber nur, wenn es keinen anderen Weg gibt. Und das wird auch nicht diskutiert. Es wird nämlich ignoriert, dass eine Online-Durchsuchung nichts anderes ist als knallhartes Hacken von Beamten. Sie wollen einbrechen in die Maschine des Zielobjekts, koste es, was es wolle, mit allen Tricks, wie ein Hacker auch. Vielleicht sollte man die Hacker aus dem Gefängnis holen und beim BKA anstellen, dann können sie es wenigstens. Der Bundestrojaner, der öffentlich wurde, war eher geeignet zu sagen, lasst es, Leute, es funktioniert nicht. Es ist knallharter Angriff. Wenn es sich lohnt und gerechtfertigt ist, muss man es tun. Es ist das Ziel, an Informationen zu kommen. Denn mit dem Opfer haben wir kein Mitleid, ist ja ein Krimineller. Bitte zurück zur Schulausbildung. Wie war das? Man ist erst kriminell, wenn man verurteilt ist. Vorher gilt die Unschuldsvermutung. Das heißt, hier ist ein Verdächtiger. Und damit könnten natürlich weitere Nebenwirkungen auftreten, über die wir noch nicht nachgedacht haben. Wir kompromittieren die Sicherheit des Zielobjektes, eines Verdächtigen, der möglicherweise unschuldig ist. Denken Sie nur an die Fälle vor ein paar Monaten, wo erstmal versehentlich der Falsche eingebuchtet wurde mit dem Mobbing in Facebook. Und wer haftet dann im Fehlerfall? Vor allem, wenn der geknackte Rechner hinterher weit offen ist und ein Wirtschaftsschaden ohne Ende entsteht, sagt man dann, oh, sorry. Oder sagt man, jawohl, der Staat muss den Schaden ersetzen. Oder was sagt man eigentlich? Oder sagt man gar nichts? Passiert halt. Firma pleite, Pech gehabt. Spannend auch die juristische Frage, wie Sie mit den Zufallsfunden umgehen. Denn auf dem gehackten Rechner sind keine Geheimnisse mehr. Der ist offen. Da war mal so schöne Diskussion, also da gibt es geschützte Bereiche, privat, da gehen wir nicht rein. Nicht verstanden, wie IT funktioniert. Natürlich, da liegt es ja, da geht man ja rein. Und da finden Sie halt dann doch so versehentlich vielleicht das harmlose Foto, wo Sie mit einer anderen, andersgeschlechtlichen Person irgendwo am Strand stehen, war eine Dienstreise. Völlig harmlos, war nichts passiert, aber erklären Sie es hinterher. Nachher las man es anders, ne? Vor Tische las man es anders, wie es in der Literatur heißt. Man hat schon mal was zu erklären. Wie geht man mit Zufallsfunden um? Oder noch besser, wir sagen mal, das ist ein Terrorist, damit wir an die Zufallsfunde kommen, dann können wir ihn verknacken und es hat sich gelohnt. Ganz gefährlicher Zirkel. Den Seitenhieb muss ich hier bringen. Das war, als man für Online-Durchsuchung Merkel sagte, das brauchen wir ganz dringend, haben die Chinesen es gerade vorgeführt, wie es geht. Der eine sieht es als Online-Durchsuchung, der andere als Hacking. Es ist kein Unterschied in der Technik. Die einen können es, die anderen nicht. Risiken und Nebenwirkungen. Keine Diskussion darüber. Der Beipackzettel bei Gesetzen, ich suche ihn noch. Schauen wir uns zum Abschluss, ehe wir dann noch in die Indoktrination gehen, die Zukunft an. Smartphone und App, das braucht man heute. Wissen Sie eigentlich, was ein Smartphone ist? Wenn Sie es mal technisch betrachten, das ist erstens mal ein mobiler Computer. Da ist eine Kamera drin, wow, ein Mikrofon, der verfügt über Selbstortung. Sie haben nämlich Ihr Navi mit dabei. Das Handy weiß, wo es ist. Wir haben Fremdortung über den Provider, weil wir es anpeilen können. Das Ding hat einen permanenten Internetanschluss, nennt sich UMTS, und hat auch noch über den Handyvertrag Zugang zum Bankkonto. Jetzt sagen Sie mal, das Ding ist nicht interessant. Natürlich werden Sie eine App installieren, die braucht man ja heute, irgendein Programmchen. Und eigentlich müssten Sie jetzt kreidebleich werden, nach dem Gesagten. Haben Sie eigentlich nachgedacht? Was ist eine App? Das ist ein Programm von irgendeiner Ihnen nicht bekannten Person, das Sie auf Ihre Maschine lassen, mit allen Rechten. Denn die Frage, darf dieses Programm Netzdienste benutzen, haben Sie vielleicht gar nicht gelesen, aber auf jeden Fall mit Ja beantwortet, weil sonst dieses Programm nicht funktioniert. Das Programm könnte zum Beispiel munter 900er-Nummern anrufen, Sie zahlen ja dafür. und der andere kassiert das Geld. Es ist alles da. Wir brauchen es nur angreifen. Mich wundert, dass noch so wenig passiert. Vergleichen wir das nochmal zum Aufrütteln mit dem täglichen Leben. Stellen Sie sich vor, ein gut aussehender Fremder klopft an der Tür. Das ist vielleicht George Clooney. Dieser Fremde, da sind Sie so begeistert, dass er Sie besucht. Sie geben ihm gleich Wohnungsschlüssel, Badenutzungsrecht, Kreditkarte, PIN fürs Bankkonto und die Autoschlüssel. Ja, machen Sie das? Das ist für die Männlein, damit Sie es auch verstehen. Machen Sie es. Wenn der Fremde App heißt, dann machen Sie es. Muss so ausschauen, ne? Wie bunt, was das Programm tut. Lesen Sie wirklich das Kleingedruckte? Okay, wenn Sie es nicht lesen, akzeptieren Sie wenigstens, wenn hinterher Odysseus wieder mal da war. Und schieben Sie es nicht auf die anderen. Nett ist auch das hier. Tolles Service beim iPhone, ne? Wenn Sie es verlegt haben, wo habe ich es denn gerade? Sie können am Webbrowser schauen, wo Sie es gerade verlegt haben. Ja, deshalb konfiguriert man ja auch gerne vom Partner das iPhone so gerne. Hm? Haben Sie es von Ihrem Partner konfigurieren lassen, nach dem Motto, ach komm, ich gebe mich nicht mit Techniker, mach du das. Vielleicht sollten Sie doch lieber Handbuch lesen und schauen, was da alles scharf geschaltet wurde. Damit kommen wir eigentlich zu dem. Ich habe bewusst den Titel aus dem Horror-Shop gewählt, dieser Film von damals. Nur noch mal zum Abschluss. Sie glauben, alle Bewegungen Ihres Autos könnte man doch aufzeichnen. Dann wissen wir, dass Sie nie an einem Banküberfall teilgenommen haben. Dann werden Sie sich von wegen bürgerlicher Freiheiten wehren. Wir brauchen das nicht aufzeichnen. Wir haben es schon, denn Ihr Handy liegt im Auto und das verfolgen wir munter mit. Wir haben Bewegungsprofile, wir haben Einkaufsprofile, wir haben Kommunikationsprofile und Vater Staat sorgt dafür, dass wir auch bekannt sind, damit wir ja nichts Böses tun. Was bleibt dann noch? Wir haben eine gefährliche Asymmetrie. Auf der einen Seite der Angreifer, der so gut wie alles zusammensammeln darf, vom Staat auch noch unterstützt, und auf der Gegenseite ich, der keine Ahnung hat, was die anderen alles wissen. Und damit sind wir nochmal bei dem großen Thema gelandet. Sicherheit und Gesellschaft, was ist das? Nicht nur ein Zentrum an der Uni, sondern wirklich die Frage Sicherheit und Freiheit. Erhöht eine Sicherheitsmaßnahme wie Registrieren von SIM-Karten die Sicherheit oder reduziert es sie nicht sogar? Müssen wir nicht weniger Sicherheit haben, um mehr zu bekommen? Klingt paradox, ist aber nicht so. Was sind die Grundpfeiler, die wir auf keinen Fall beschädigen dürfen? Und was muss man dann halt als Folge der nicht zu beschädigenden Grundpfeiler akzeptieren? Sorry, muss halt so. Wie schützt der Staat seine Bürger, indem er die SIM-Karte registriert oder indem er sie nicht registrieren lässt? Nur als ein Beispiel von Zehntausenden. Merken, wenn man in Fahrt kommt, ich könnte jetzt noch 5 Stunden reden. Denn der Vorteil vom Internet ist, Sie können kommunizieren in die anderen. Denken Sie an die ganzen Blogs und Kommunikationen, die jetzt so im Nahen Osten, Fernen Osten und so die Regime erschüttern. Plötzlich kann das Individuum rückwärts reden. Vorher war der Glocke, du hörst zu, das kommt aus dem Radio und du sagst nichts. Jetzt kann man zurück und man merkt plötzlich, ich bin nicht alleine. Das ist für eine Gesellschaft grandios, wenn man merkt, da gibt es noch andere mit meiner Meinung. Wenn Sie aber am nächsten Tag, wenn Sie Ihre Meinung äußern, das Klingeln vernehmen und da stehen 2 Uniformierte davor, dann werden Sie Ihre Meinung nicht äußern. Also Anonymität ist durchaus für die Gesellschaft wichtig und das muss permanent diskutiert werden. Und damit möchte ich eigentlich den letzten Seitenhieb loswerden. Wer diskutiert eigentlich? Es gibt diesen Nonliner-Atlas, Altersverteilung und Internetnutzer, nicht Internetkompetenz, da sieht es vermutlich noch ein bisschen deutlicher aus. Und jetzt frage ich Sie ganz keck, wo sitzen unsere Entscheider? Im grauen oder im roten Bereich? Altersverteilung einerseits, gucken Sie mal ins Parlament, Altersverteilung im Parlament. Umgang, aber es ist auch bei den Jungen da oben Platz. Also, ja. Sind die, die entscheiden, wissen Sie, was sie tun? Risiken und Nebenwirkungen. Zusammengefasst bleibt uns nur zu sagen, selber muss man dafür gerade stehen. Und man muss ein Restrisiko akzeptieren, vor allem wissen, dass es eins gibt. Das habe ich hoffentlich heute klar gemacht. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie ohne Restrisiko durchkommen. Ich selber habe auch ein Restrisiko. Die Frage ist nur, wann es zuschlägt. Und dann ist man gespannt, wie. Und dann muss man sagen, oh, Odysseus war gut. Vertrauen Sie aber nicht den Rattenfängern, die Ihnen Patentrezepte verkaufen, denn sonst verspielen Sie das, was wir haben, für sich und die Nachfolger. Und dann bleibt den Nachfolgern nur noch eins, nochmal in die Geschichtsbücher zu gehen und gucken, vielleicht brauchen wir zumindest im Digitalen sowas wie eine französische Revolution. Das Ganze nochmal. Mit den Nebenwirkungen wieder. Ne? Und dann, gut, digital tut es nicht so weh, wenn der Kopf abfällt, aber wer weiß, ob es dabei bleibt. Das so zum Nachdenken, wie gesagt, wir sorgen selber dafür, dass wir zum Zielobjekt werden, weil wir entweder selber die Daten rausgeben, noch schlimmer, sie freiwillig rausgeben und dann auch noch dafür sorgen, dass wir sie rausgeben müssen. Das ist die ungute Konstellation. Damit habe ich Ihnen hoffentlich das Wochenende nicht zu sehr versiebt.